Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Jetzt sind wir wirklich in der heißen Phase vor der Wienwahl. Es finden noch die letzten Abschlusskundgebungen statt, bevor dann gewählt werden kann. Und es wird immer mehr zu einer spannenden Wahl, fast schon für Einzelne, vielleicht für eine Zitterpartie, wie Sie die Chancen der Kandidaten einschätzen. Das ist natürlich jetzt das Hauptthema in unserem Donnerstagsduell, wie immer mit Veronika Born-Mehner.
Hallo,
linke Publizistin. Und Leo Lugner, in dem Fall FPÖ-Kandidat auch in Wien.
Hallo.
Veronika, ich fange mit dir an und der Frage, dass in den letzten Tagen wird jetzt immer stärker kolportiert und es zeigt sich auch in mehreren Umfragen, dass die SPÖ nachgeben würde, also auf hohem Niveau muss man dazu sagen. Also sie hatten das letzte Mal 42% bei der Landtagswahl 2020 und dass sie jetzt irgendwo zwischen 37% und 38% liegen. Glaubst du, das war's oder können sie noch weiter absinken oder sind diese Umfragen im Gegenteil sogar zu pessimistisch und sie liegen eh bei eher 39%?
Also ich wünsche mir jedenfalls, dass sie nicht weiter absinken und ich kann es mir, um ehrlich zu sein, auch schwer vorstellen. Ich will es jetzt aber auch nicht hochjubeln, weil ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass wirklich viele zur Wahl gehen und ich hoffe auch auf eine starke Wahlbeteiligung. Ich habe so ein bisschen die Angst davor, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal eher gering ausfallen wird. Und demnach würde ich jetzt einmal nicht sagen, dass es alles eh schon sicher und gelaufen, aber um ehrlich zu sein, nicht weil ich pessimistisch bin, sondern eher weil ich nicht will, dass Leute zu Hause bleiben.
Mhm. Jetzt gehe ich davon aus, dass deine Wünsche genau das Gegenteil sind von dem, was dir Veronika sichert.
Abstürzen unter 30 natürlich.
Was nur nah ist, du bist blauer Kandidat, aber was ist deine Einschätzung? Also glaubst du, dass da ein bisschen unterspielt wird oder wird da überspielt? Und in Wirklichkeit, vor dieser Sendung hat uns ja ein blauer
Peter Westenthaler,
genau, der überhaupt glaubt, dass der Fall noch größer sein wird.
Also ich teile jetzt nicht die Meinung von Peter, dass das auf 35 geht, aber ich glaube schon, dass es unter 39 liegen wird. Meine Einschätzung sind 37%. Da werden sie rundherum zu liegen kommen. Ich glaube, ihnen schadet es, dass zum einen die Grünen einen sehr guten Wahlkampf gemacht haben, sich auf das Lobautunnel gesetzt haben und dass natürlich, sage ich jetzt einmal, in der linken Kernwählerschicht, gerade in den Bobo-Bezirken, sehr viele Leute mobilisieren wird, grün zu wählen. Zum anderen hat also das Plakat der KPÖ, das ich in Erinnerung rufen möchte, wo drauf steht Ludwig Wins eh, das ist tatsächlich so in den Köpfen der Menschen, auch wenn die KPÖ selbst die 5%-Hürde meines Erachtens nicht schafft, wie ist es trotzdem in den Köpfen der Menschen und die Profiteure, so wie es jetzt ausschaut, sind da die Grünen, die durchaus auf 14% kommen können. Das halte ich durchaus für realistisch und so gesehen ist das für die SPÖ natürlich ein großes Problem. Da geht es dann nämlich auch um Bezirksvorsteher, wie zum Beispiel den Bezirksvorsteher im 6. Bezirk. Wenn da die Grünen zu stark mobilisieren, ist das durchaus eine Variante, dass jetzt einmal dieser Bezirk auch fallen könnte. Also die sollten sich da nicht so sicher fühlen. Das könnte da noch zu einer Überraschung sorgen. Ich glaube, dass wir etwas stärker zu liegen kommen.
Dazu kommen wir
später.
Noch.
Gut, ja, gerne.
Kommen wir noch, wir haben genügend Zeit. Ich würde jetzt noch zu diesen kommunizierenden Gefäßen kommen, die der Leo Lugner jetzt angesprochen hat. Das sind einerseits die Grünen. Die dürften tatsächlich leicht unterschätzt worden sein in den ersten Wochen, wo sich, wir haben das auch in der OE24-TV-Elefantenrunde gesehen, Judith Püringer, die Spitzenkandidatin, ziemlich souverän geschlagen hat für ihre Wählerklientel. Und wer vielleicht ein größeres Problem hat, sind die Neos mit ihrer Spitzenkandidatin Emmerling, wo ich sage, da haben die Neos, glaube ich, Glück, dass nicht sehr, sehr viele Leute ihre Spitzenkandidatin mitgekriegt haben. Ist das wiederum etwas, das der SPÖ in letzter Sekunde helfen kann? Weil ja, es gehen einige dieser schwankenden Rot-Grün-Wähler wahrscheinlich zu den Grünen, aber könnten einige von diesen typischen Rot-Pink-Wählern von Pink zu Rot wechseln?
Also ich glaube, dass es für die NEOS am schwierigsten wird. Ich glaube das auch. Ich war letzte Woche war ich noch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, NEOS und Grüne werden es ungefähr gleich schwer haben. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Grünen jetzt am Schluss wirklich in die Gänge gekommen sind. Also ich habe die am Anfang wenig bis gar nicht wahrgenommen und hat das alles irgendwie auf mich noch sehr defensiv gewirkt. Ich habe eh gesagt, ich habe das Gefühl, sie konzentrieren sich nur auf ihre Kernwählerinnen. Was sie aber jetzt anscheinend sehr, sehr erfolgreich gemacht haben, ist die ganzen EU-BürgerInnen, die keine Österreicherinnen sind, alle aktiv anzuschreiben, wo sie ja tendenziell immer stark sind. Ich meine, die haben ihnen Währing eingebracht. Das ist auch der Grund dafür, warum sie in Neubau gewählt werden. Das war sicher strategisch sehr, sehr klug, die auch in der jeweiligen Muttersprache anzuschreiben. Das war strategisch sicher sehr klug. Und ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt am Ende dann doch noch mal Blut geleckt haben oder sich doch noch mal denken, okay, jetzt kommen wir dann doch noch in die Gänge. Bei den NEOS glaube ich auch, dass die wirklich ein Problem haben, muss ich sagen.
Ich muss noch ganz kurz da anmerken, ihr habt eins vergessen, es gibt auch einen großen Austausch zwischen ÖVP und NEOS, wenngleich auf einem sehr geringen Niveau.
Zu ÖVP, FPÖ gibt, kommen
aber
noch.
Das ist etwas, was auch, glaube ich, auch in Wien freilich, die Kinder der ÖVPler wählen sehr oft NEOS. Das ist ein Phänomen, was man wirklich beobachten kann. Da haben irgendwo beide irgendwo ein Pech mit dem Spitzenkandidaten, sowohl die NEOS mit der Emmerling klarerweise, aber auch die ÖVP, die mit Karl Mara auch irgendwo nicht wirklich in die Gänge kommt und sich wahrscheinlich halbieren wird.
Ja, wobei ich finde, Emmerling und Karl Mara in einem Satz zu nennen, ist jetzt nicht wirklich fair der Frau Emmerling gegenüber. Also ich bin jetzt auch kein NEOS-Fan, ich meine, das wissen hier, glaube ich, alle, aber da liegen schon noch mal welche.
Die NEOS haben ja auch, das muss man schon einmal noch mal sagen, die haben Pech, aber sie haben auch alle ihre Wahlziele in dieser Regierungsbeteiligung, ihre Wahlversprechen nicht umsetzen können. Wir erinnern uns, die sind in den Wahlkampf gegangen, der Gemeinderat gehört halbiert. Die nicht amtsführenden Stadträte können abgeschafft. Die Bezirksvorsteher, Stellvertreter können abgeschafft. Die Bezirksparlamente können halbiert. Das waren die Ansagen der NEOS. Passiert ist gar nichts. Das Einzige, was sie jetzt gemacht haben, ist auf Parteiförderungen halbieren, die Förderungen für die Akademien halbieren oder überhaupt streichen. Und jetzt das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben alles abgenickt, was die SPÖ wollte. Und auf Bundesebene haben sie jetzt noch nicht amtsführende Staatssekretäre eingeführt. Das ist, glaube ich, schon etwas, was natürlich bei diesen Kernwählern, bei den NEOS nicht gut ankommt. Weil es gibt den Ruf nach Reformbedarf in Österreich. Vielen geht der Verwaltungsfilz fürchterlich auf die Nerven. Und Wien ist da das beste Beispiel für eine Überverwaltung. Und auch da, wo jetzt die Verantwortung vom Herrn Wiederkehr zuletzt war und jetzt die Frau Emmerling in der Verantwortung ist, wenn ich denke an die Magistratsabteilungen MA10, wo sie zuständig ist, das funktioniert ja alles von vorn bis hinten nicht. Die NEOS konnten da definitiv nicht Überzeugungsbildungswesen in Wien. Die NEOS wollten das unbedingt haben, haben versprochen, sie werden das Bildungswesen verbessern, gemacht haben es gar nichts. Meines Erachtens ist es in Wien noch schlimmer geworden, als wie die SPÖ das noch gehabt hat. Also da war meines Erachtens Jürgen Czernohorski noch ein toller Stadtrat im Vergleich zu der NEOS-Truppe, die da jetzt aktiv war, die völlig plan und ahnungslos in Wahrheit die Zustände noch einmal verschlimmert haben.
Das ist schon richtig. Angesichts, aber andererseits, das Publikum, das NEOS oder ÖVP wählt, ist ein sehr wählfreudiges Publikum. Also die gehen eigentlich, die haben eine vergleichsweise sehr hohe Wahlbeteiligung. Also jetzt im Vergleich zu den Wählerinnen von der Sozialdemokratie, die mal zu Hause bleiben, oder auch die FPÖler, die teilweise auch zu Hause bleiben, ist es eigentlich schon so, dass das ja ein sehr bürgerliches Klientel ist, dass eine tendenziell...
Auch die Grünen gehen normalerweise relativ diszipliniert zur
Wahl. Und jetzt ist die Frage, wenn die NEOS und die ÖVP beide so unattraktiv sind, stoßen die zu den Grünen? Bis zum gewissen Grad wahrscheinlich ja. Ansonsten wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Norbert Hofer der FPÖ vorstehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sogar noch manche von denen dann die FPÖ wählen würden. In dem Fall tue ich mir aber echt schwer, weil
wir haben in Wien einmal mit Dominik Nepp einen sehr guten urbanen Kandidaten in Wien, der überzeugen und überraschen wird. Das möchte ich einmal hier.
Aber natürlich
holt der Bürgerliche ab, der Dominik. Ja. Da bin ich überzeugt. Da bin ich mir ganz sicher. Nein, aber vielleicht eines noch. Wir erinnern uns an die Wahlwiederholung der Leopoldstädter-Wahl 2016, glaube ich, wurde die wiederholt. Und da war dann die Mobilisierung, da haben aufgrund der Mobilisierung Mobilisierungsfrage die Grünen den Bezirksvorsteher bekommen. Nicht, weil sie so viele Leute zur Wahlurne gebracht haben, sondern sie haben einfach ihre Leute zur Wahlurne gebracht, währenddessen die SPÖ und auch wir in diesem Fall unsere Wähler es nicht geschafft haben, zur Wahlurne zu bekommen. Und deshalb ist der Bezirk
aber
kurzzeitig
genau
grün gewesen.
Deswegen, jetzt kommen wir zur FPÖ, versprochen, weil es gibt bei beiden Parteien die Vermutung, aber das weiß man nicht, sowohl bei Rot als bei Blau, dass ihr am Ende ein Mobilisierungsproblem kriegen könntet. Du glaubst im Gegenteil, die Umfragen, die euch
nicht,
bei 22-23% sehen, eher unterschätzen. Du glaubst noch an die 25 plus.
Wir hatten das Mobilisierungsproblem 2020 nach Ibiza, wo extrem viele unserer Wähler zu Recht verunsichert waren und nicht gewusst haben, wen sollen sie wählen und sollen sie überhaupt noch wählen, kann man der Freiheitlichen Partei noch trauen, wird da ein klarer Schlussstrich gezogen zu dem, was passiert ist, was wir gemacht haben und das Vertrauen zurückgewonnen haben. Und ich glaube, dass wir, oder ich bin überzeugt, dass wir jetzt bei dieser Wahl gute Mobilisierungskraft zeigen werden, weil sehr viele Leute unzufrieden sind und der unzufrieden ist, den bewegt man auch zur Wahlurne. Das ist eher das Problem, was die SPÖ hat. Ihre Stammwähler, die sind eh zufrieden und der Bürgermeister wird es eh, Ludwig wird es eh und die gehen eher nicht hin. Ne?
Das aber Leo, Realität. Du glaubst nach wie vor 25% plus.
Ich sage deutlich 20 plus. Ich möchte mich da jetzt auf keine Zahl, aber das, was in den Umfragen mit 21, 22 gerade gesagt wird, das wird überboten.
Das hältst du für untertrieben. Okay. Wie ist da deine Einschätzung? Weil da ist quasi, das stimmt, dass die Umfragen haben die FPÖ schon höher gesehen. Sehen sie jetzt ein bisschen auch eher sinkend. Also das ist immer noch, die kommen von 7%. Das heißt, die werden sich verdreifachen.
Was nach dem letzten Mal aber auch kein Kunststück ist. Also
aber trotzdem, die Frage ist vielleicht, um das den Leuten zu erklären, bei der Nationalratswahl hatte die FPÖ in Wien 21%. Und die Frage ist, sind sie über diesen 21% oder nicht? Was glaubst du?
Ich glaube, dass sie es leicht drüber schaffen könnten, aber ich glaube nicht viel. Zum einen, früher war die FPÖ in Umfragen immer etwas unterdeklariert. Mhm. Früher haben sich die Leute noch geniert zuzugeben, dass sie die FPÖ wählen. Inzwischen ist es eher das Gegenteil des Fall. Inzwischen ist es sogar eher so, dass die Leute sagen, sie wählen die FPÖ, aber dann gar nicht wählen gehen. Das heißt, sie tun vorher irgendwie laut poltern und sagen, ja, wählen wir eh, aber sie machen es dann nicht. Das heißt, tendenziell wird die FPÖ in Umfragen jetzt sogar eher überschätzt als unterschätzt. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor, das wurde zwar im Wahlkampf wenig thematisiert, aber gerade nachdem du jetzt Ibiza erwähnt hast, es ist schon immer noch ein Faktor, dass gegen den NEP auch ermittelt wird, dass der NEP durchaus in einen sehr, sehr schwerwiegenden Spesenskandal verwickelt ist, dass es da um sehr, sehr unschöne Rechnungen geht, die er zum Teil freigegeben hat, wenn der HC Strache irgendwelche mutmaßlich vollkommen absurden Dinge als Parteispesen abgerechnet hat und er das als Finanzsekretär war er, glaube ich, der Partei alles abgesegnet und freigegeben hat, bis hin zu dem, dass es auch angeblich, ich meine, die Buchhaltung wurde geschreddert, aber was man so hört, soll es da schon noch ein paar weitere FPÖ-Granten und Spitzen geben, denen da schon noch angelistet wird, angehaftet wird, dass die in den Spesen auch ein bisschen seltsam vorgegangen sind. Ich sage es jetzt einmal so, das wurde jetzt wenig im Wahlkampf thematisiert. Ich glaube aber schon, dass es vielen bewusst ist.
Weil hier, es geht ganz klar um einen Skandal rund um HC Strache und sein Büro geht und nicht um den Dominik. Im Gegenteil, der war derjenige, der erstmals genau hingeschaut hat und der Strache sehr viele Dinge nicht mehr genehmigt hat, die er wollte.
Das
haben die Ermittler mittlerweile auch so festgestellt. Und da kam es auch zu einem Bruch zwischen den beiden in Wahrheit um diese Causa. Aber wie gesagt, das liegt alles schon viele, viele Jahre zurück. Jetzt kommt das langsam zu einem Ende. Ich bin überzeugt, dass es da ein paar Haupttäter geben wird, die vor allem im Mitarbeiterbereich sein werden. Das ist dieser eine ominöse Bodyguard vom Strache, der ein Luxusleben geführt hat. Und ich glaube, das wird dann der, sag ich jetzt einmal, Hauptangeklagte sein, der wahrscheinlich den größten Schaden produziert hat. Aber lassen wir das einmal beiseite. Wir werden sehen. Lassen wir das einmal beiseite.
Ja,
ich glaube,
es gilt vom Bodyguard abwärts für jeden die Unschuldsvermutung. Wir haben natürlich keine Ahnung, was bei den Ermittlungen am Ende wirklich rauskommt. Wir werden es sehen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter über die schon angesprochene ÖVP, deren Wahlkampf, weil da gibt es natürlich, und das hat man auch bei der OE24 TV Elefantenrunde gesehen, schon ein sehr eindeutiges Match zwischen ÖVP und FPÖ, worum es da geht, gleich nach der Werbepause.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner, also links gegen rechts. In dem Fall sage ich es, weil wir ganz knapp vor der Wiener Wahl sind, noch einmal explizit eher SPÖ-Sympathisantin und FPÖ-Kandidat dazu. Nochmal, er ist ein Kandidat. Der Rest hier sieht das vielleicht eine Spur anders. Aber Leo Lugner, ich starte jetzt mit dir und diesem Match um ein sehr ähnliches Wählerklientel. Du hast vorher gesagt, die Kinder der ÖVPler, das stimmt schon, so wie am Land wählen sie eher die Grünen, vielleicht in der Stadt eher die Neos. Aber es gibt natürlich ein Match um eine ähnliche Wählerklientel auch in Wien, nämlich zwischen ÖVP und FPÖ. Das sind die ehemaligen Wähler von Sebastian Kurz in Wirklichkeit, die die FPÖ teilweise zurückholt. Jetzt versucht die Wiener ÖVP einen Teil dieser Wähler zu halten und der Karl Mahrer plakatiert dann so Sachen wie Deutsch ist Pflicht, Habibi, und hat auch bei uns in der Elefantenrunde wirklich überdurchschnittlich viel Zeit beim Thema Integration, Zuwanderung, Asyl verbracht. Freut euch das eigentlich?
Ja, also ist die beste Wahlwerbung logischerweise für uns, weil die Leute gehen zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Glaubwürdigkeit hat die ÖVP in all diesen Punkten überhaupt keine. Egal wie sehr der Herr Mahrer seine Rhetorik da jetzt noch schärft und herumpoltert, und das macht die maximal noch für den ein oder anderen konservativen ÖVP-Wähler unglaubwürdig und unsympathisch, und dann der Dominik dagegen ist zwar knallhart inhaltlich, aber kommt eloquent und sympathisch rüber, während es beim Karl irgendwie unauthentisch und verbissen wirkt, glaube ich, dass dann die Leute, die das Programm wollen, sage ich jetzt mal strenge Asylgesetze, keine Sozialleistungen für Ausländer etc., die werden zu uns kommen und werden FPÖ wählen, werden Dominik Knepp wählen und werden nicht Karl Mahrer wählen. Ich glaube, da hat er sich völlig verpokert. Ich habe gehört, dass er da sogar irgendwie aus dem Ausland beraten wird mit Leuten, die von den Wienern mit Wien und so gar nichts zu tun haben.
Ja,
ich glaube, dass das höchst, dass da irgendwelche Leute, dass das echt falsch beraten ist und da Leute, die von Wien und den Wienern keine Ahnung haben, irgendwie versuchen,
das
lustig, krampfhaft zu sein.
Das ist grundsätzlich eine Strategie der
ja, es ist schon, nein, natürlich, aber er hat es jetzt, jetzt nochmal zur Spitze getrieben. Ja. Wenn man sich anschaut, wie er da auf TikTok unterwegs ist, das ist teilweise, es tut mir leid, er ist an sich persönlich ein wirklich sehr, sehr netter, aber das wirkt da alles sehr skurril.
Jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, er hat zum Beispiel in der Elefantenrunde zwar dann den Infight mit Dominik Knepp gesucht und dann immer wieder auch gesagt, das stimmt nicht, was sie sagen, und die ÖVP würde ja Lösungen anbieten im Unterschied zur FPÖ, aber dann hat natürlich der Knepp angefangen, naja, aber ihre Partei stellt seit 38 Jahren den Innenminister. Veronika, kann so eine Strategie aufgehen, die ehemaligen Kurzwähler damit doch zu halten?
Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Strategie ist, die nicht funktioniert. Und das zeigt auch jede empirische Evidenz dazu. Und das ist ja auch was, das machen konservative Parteien in allen Ländern. Man sieht es jetzt auch, Friedrich Merz und die AfD. Jedes Mal...
Gut, beim Kurz ist es einmal, hat es funktioniert.
Das hat beim Kurz... glaube ich, als Ausnahme Kurz funktioniert, weil beim Kurz halt auch der Faktor da war, dass der halt wirklich ein Ausnahme-ÖVPler war. Nicht nur aufgrund seines extrem jungen Alters und seines Aussehens und seiner Rhetorik, sondern auch, weil er halt auch die Partei komplett umgekrempelt hat und ich sage jetzt mal einen neuen Stil der Wahlwerbung gefahren hat, den vorher die ÖVP so nicht gemacht hat. Der hat ja einen sehr, sehr amerikanischen Wahlkampf gemacht. Der hat sich ja teilweise wirklich schon so Barack Obama-Schmähs abgeschaut und diese ganze Inszenierung und so weiter. Also ich glaube, Kurz muss man ein bisschen separat betrachten, muss man da rausnehmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es immer den Rechten hilft, wenn man die Themen der Rechten behandelt. Und alle Parteien, leider auch sozialdemokratische, machen immer wieder den Fehler zu glauben, sie müssen jetzt irgendwie probieren, die FPÖ rechts zu überholen oder zumindest ein bisschen nachzurücken im Sinne von, jetzt schimpfen die ganze Zeit auf die Ausländer, jetzt machen wir auch ein bisschen so. Tatsache ist aber, es profitieren am Ende des Tages immer nur das Original davon. Und ich denke mal, es ist halt auch gesellschaftlich für unser Klima inzwischen wirklich nicht mehr gut und nicht mehr zuträglich.
Vielleicht vor allem muss man eines sagen, es ist vor allem nicht glaubwürdig, wenn ich in Regierungsverantwortung bin. Und das ist die ÖVP die ganze Zeit und die SPÖ in Wien auch. Im Bund und die SPÖ in Wien. Und dann setze ich irgendwo auf ein Sicherheitsthema. Das ist unglaubwürdig, nicht vor allem nur rhetorisch. Es wird ja nicht gehandelt, sondern es wird irgendwo angekündigt. Und die Leute haben es satt und sind leid, irgendwelche leeren Politikerhülsen zu hören, irgendwelche Versprechungen, die dann nicht umgesetzt werden. Das ist ja die große Thematik. Und deshalb, da möchte ich kurz noch eins sagen, nicht unterbrechen. Sebastian Kurz, hat man das am Anfang geglaubt, weil er eben in der ÖVP durchmarschiert ist, dort die ÖVP mehr oder weniger umgekrempelt hat, dann haben die Wähler kurzfristig geglaubt, ja, der wird das auch in der Republik tun und jetzt kommt da mal endlich einer, der irgendwo auch die Republik neu gestalten wird. Und genau das Gegenteil war der Fall. Der hat da genauso weiter gewurschtelt wie die ÖVP vorher auch. Mit all, sage ich jetzt mal, hat sich all dieser unappetitlichen Dinge bedient. Wir haben ja nach wie vor irgendwo hier Gerichtsprozesse anhängig, die von ihm verschuldet sind, ich sage jetzt einmal, oder von seinem Team verschuldet sind. Letztendlich hat er natürlich dann sich komplett in der Glaubwürdigkeit verspielt in seinem Handeln. Aber am Anfang, wie er gekommen ist und aufgetreten ist, haben natürlich die Leute ihm geglaubt. Und ich glaube, das ist immer das größte Problem von den Großkoalitionärpolitikern, dass sie halt irgendwo was ankündigen, recht sagen, ja, jetzt müssen wir irgendwo Familienzusammenführung. Wir haben die letzten Wochen darüber debattiert. Es ist im Prinzip eine leere Worthülse. Erstens einmal reden wir da wirklich über wenige Leute, die kommen. Die meisten kommen über andere Kanäle. Zum Zweiten wird es so gemacht, dass es sowieso wiederum nicht hält, weil man irgendwo was versucht, über Verwaltungsrichtlinien zu regeln, genauso wie jetzt bei den minderjährigen Straftätern, wo gesagt wird, da machen wir dann halt irgendwas soziale WG, wo es nicht raus dürfen. Aber im Strafrecht greifen wir nichts an. Ja, wenn ich natürlich sage, wir müssen jetzt was tun gegen die minderjährigen Straftäter, aber nachher sage ich dann, wir machen sozial WG. Sie handeln halt, sie sagen irgendwas, jetzt machen wir was, der Kahner kündigt an, ganz was Tolles und es passiert dann genau das Gegenteil. Ja, bitte.
Es gibt halt auch noch zwei weitere entscheidende Faktoren, die du jetzt verschwiegen hast. Der eine ist der, natürlich kann man den Großkoalitionären immer viel nachsagen, weil das sind halt auch die, die die letzten Jahre immer regiert haben und die Verantwortung übernommen haben. Und der Kickl hat das halt das eine Mal nicht besonders gut gemacht und jetzt das zweite Mal auch nicht zusammengebracht. Das ist mal... Ja, er hat gern Pferde geritten. Das ist das,
nein,
was
überhaupt
ihm
nicht. Nein,
zum Thema Sicherheit des Innenministers.
Nein, Veronika, das stimmt einfach.
Darf ich bitte aufhören? Ja, ich habe dich vorher ewig lang deinen Monolog halten lassen. Jetzt bitte. Und der zweite Faktor ist, was den Mara jetzt noch einmal im Speziellen halt wirklich besonders unglaubwürdig macht, ist, er regt sich wahnsinnig darüber auf, dass die Stadt Wien angeblich so viele Sozialleistungen, Mindestsicherungen und so weiter ausbezahlen würde. Dabei war es ja die Regierung, Schwarz-Blau, die genau das eingeführt hat, dass es nämlich nicht mehr bundesweit überall gleich hoch sein muss. Sondern, dass man je nach Bundesland und Lust und Laune ändern darf. Das heißt, da wird halt jetzt was kritisiert, was man in der Vergangenheit selber mitentschieden hat. Ich bin immer noch nicht fertig. Und genauso macht es jetzt die FPÖ zum Beispiel ja auch, wenn sie jetzt auf einmal behauptet, die SPÖ hätte die Pensionisten im Stich gelassen, währenddem aber die FPÖ damals in den Verhandlungen mit der ÖVP ausverhandelt hat, dass bei den Pensionen die Gebietskrankenkassenbeiträge erhöht werden. Das heißt, man merkt halt schon, dass da immer so zum einen die FPÖ besonders skrupellos agiert und das mit der Wahrheit nicht so genau nimmt und halt auch gerne mal sehr selektiv mit der Wahrheit umgeht, ich sag's einmal so. Und der andere Faktor ist eben der, wer regiert, wer wo hobelt der fallen Späne? Wer die Arbeit macht, der macht halt eventuell auch einmal einen Fehler. Die FPÖ steht halt immer nur am Spielfeldrand und pöbelt rum.
Nein, und da muss man halt eben eines sagen, Herbert Kickl hat sich eben nicht für einen wichtigen Posten verkauft. Dem ging es nicht darum, selbst Kanzler zu sein und zigtausende Euro abzuheben und Eitelkeiten, sondern er wollte was verändern. Und bei der ÖVP war da...
Er wollte
war
es,
nein, überhaupt so ein Unsinn, bitte.
Das ist das,
nein, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt hier über Polemik, wenn du hier um Polemik sprichst, etc., das ist so ein Unsinn. Er hat Sturmgewehre, mehr Sturm... Ja, wir haben die größte Mobilisierungskampagne in der Polizei, die sie gehabt hat, haben wir gemacht.
Ja, ich weiß, er hat
installiert
in diversen
Äußerungsmagazinen, ja, an Linken wirst nicht zur Polizei gehen.
Er hat Wien wenn ich jetzt, nicht wenn, wenn ich jetzt, gemacht.
Nein, natürlich hat er sich bemüht, Wien, wir waren in einem Jahr in der Regierung. Veronika, du weißt, dass du hier einen völligen Stoß daherlegst.
In einem Jahr hat er es geschafft.
Nein, Veronika, ihr Linken, Veronika, jetzt platzt mir echt der Kragen, ihr Linken seid die es geschafft haben, dass hier in Wien die Situation nicht mehr sicher ist, dass Messerstecher und Vergewaltiger unterwegs seid. Ihr Linke, Veronika, ihr seid verantwortlich dafür, dass hier die Frauen sich nicht mehr auf der Straße sicher fühlen, dass sie überschwemmt worden sind mit irgendwelchen Afghanen und Syrern. Und jetzt willst du da irgendwas dem Herbert Kickl umhängen? Jetzt reicht es mir wirklich einmal.
Jetzt reißt dich,
der Herbert Kickl hat ein Jahr versucht, was zu regeln.
Aber was jetzt die ÖVP und, oder waren es die Linken?
Gemeinsam mit den Linken. Die ÖVP sind natürlich für die Linken die Beitragstäter.
Die Linken, ja? In Wien, obwohl die ÖVP
die SPÖ, ja, ja die ÖVP und die
SPÖ
gemeinsam.
Weil die SPÖ entscheidet, welche Afghanen nach Wien kommen müssen.
Es ist eine gemeinsame Koalition gewesen. Es ist eine gemeinsame Koalition gewesen. Natürlich, Veronika. Selbstverständlich.
Schon lange nicht mehr.
Ja, aber die letzten Jahre.
Die letzten Jahre war die SPÖ überhaupt nicht in der Regierung.
5 Jahre waren jetzt die Grünen.
Die hatte nicht mal die Möglichkeit, da irgendwas zu entscheiden. Wenn man den Vorwurf macht, dann berechtigterweise an die ÖVP, das lasse ich mir einreden.
Und noch einmal, du hast mich gesagt, nicht unterbrechen. Und dann hast du mich massiv unterbrochen mit waren Anschuldigungen über Herbert Kickl. Das ist echt, sage jetzt mal, unredlich, was du hier tust. Und dass du dich da nicht genierst für diesen Stiefel, den du von dir gibst, das muss man schon auch mal hier erwähnen.
Nein, ich merke nur an, dass er in der Zeit, in der er Innenminister war, glaube ich, Wien nicht wesentlich sicherer gemacht hat. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, Pferde einzufliegen.
In diesem einen Jahr hat er die größte Rekrutierungskampagne bei der Polizei, die es sich gegeben hat, gestartet. Er hat neue Sturmgewehre gekauft. Er hat Schutzwesten für die Polizisten gekauft. Wenn man mit einem Polizisten in Wien redet, sind alle begeistert von der Zeit, von dem einem Jahr, wo die Polizisten gemerkt haben, es gibt endlich einmal einen Innenminister, der hinter ihnen steht, der hinter der Truppe auf der Straße steht und nicht einer, der sich auf die Polizisten ausredet, wenn was schlecht läuft, weil das tut die ÖVP im Innenministerium sehr, sehr gerne. Und das mit Herbert Kickl hatten wir den besten Innenminister und wir werden auch den besten Volkskanzler bekommen, davon bin ich auch überzeugt.
Aber im Moment findet keine Nationalratswahl statt. Ich habe ja nichts gegen überbordende Emotionen, aber grundsätzlich kehren wir jetzt einmal zur Wiener Landtagswahl zurück, die am Sonntag stattfindet. Da steht auch nicht Herbert Kickl zur Wahl an, aber die Frage, die da ein bisschen mitschwingt, weil sie hat dir ja nicht vorgeworfen oder der FPÖ nicht vorgeworfen, dass der Kickl unbedingt einen Posten haben wollte, sondern im Gegenteil, der Vorwurf war ja eigentlich, die FPÖ steht immer eher am Seitenrand, am Spielfeldrand, käppelt ein bisschen rein oder kommentiert, man könnte auch sagen, übernimmt die Rolle von Journalisten und kommentiert und analysiert und macht teilweise sogar eine effiziente Problemaufstellung.
Also absolut, auch eine, alles, die oft richtig ist.
Was alles schief läuft, übernimmt aber selber nie Verantwortung, teilweise, weil sie es nicht will, teilweise, weil die anderen auch nicht wollen. Und da komme ich zu Wien, da schließen wirklich alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aus. Ihr werdet ja nie umsetzen können, was ihr da alles fordert.
Also ich sage jetzt einmal, in der Bundesregierung, ich glaube, da wird es diese Regierung sehr bald sprengen und da werden wir umsetzen. Jetzt kommen wir zu Wien zurück. Ja, und Macht braucht Kontrolle. Wir brauchen eine Stärke, dass wir wieder Untersuchungsausschüsse wie der Gemeinderat umsetzen können, dass wir den Stadtrechnungshof anrufen können, dass wir diese ganzen Unappetitlichkeiten, die die SPÖ hier mit dem Steuergeld, dem Steuervermögen der Wiener und Wienerinnen veranstaltet, dass wir da entsprechend dagegen steuern können. Natürlich würden wir wir gerne gestalten. Die SPÖ möchte aber keine Veränderung. Die möchten weiter Schulden machen, die wollen weiter Menschen aus Afghanistan und Syrien nach Wien holen und die wollen letztendlich, dass es in Wien sich weiter so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt, dass man in Zukunft nicht mehr Auto fahren kann. All das ist das, was die SPÖ in Wahrheit am Wahlprogramm hat. Und das geht sich halt natürlich in einer Regierung im Moment mit uns Freiheitlichen nicht aus. Weil sie das so weitermachen wollen, werden sie das wahrscheinlich dann mit den Grünen oder mit den Neos wieder weitermachen und nicht mit uns. Aber es wird der Punkt kommen, wo wir Freiheitliche auch in Wien den Bürgermeister stellen werden.
Ja. Also noch einmal, der Leo Lugner ist ein Kandidat der FPÖ. Ich muss das jetzt dazu sagen. Ich
hätte dem auch, mit Vorzugsstimme wählen kann am kommenden Sonntag.
Ich hätte gern zum Abschluss von euch beiden noch euren Wahltipp, Veronika.
Mein Wahltipp ist, dass die SPÖ relativ gut abschneiden wird, dass die FPÖ weit unter den Erwartungen bleiben wird, die sie selbst haben. Also diese 25-28%, die da teilweise von Blauen herbeifantasiert
werden. Wo kommen die 28?
Die sehe ich auf keinen Fall.
Ach so, okay.
Also das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Spannend wird es, glaube ich, was die Neos betrifft und was die ÖVP betrifft. Ich glaube, die ÖVP wird massiv verlieren. Und ich glaube, wenn es sich ausgeht, dann wird es definitiv rot-pink wieder werden bzw. bleiben. Was ich mir wünschen würde und was mir wirklich wichtig wäre, ist eine hohe Wahlbeteiligung, dass so viele wie möglich zur Wahl gehen, dass vor allem auch nicht das Gefühl übrig bleibt, meine Stimme macht eh keinen Unterschied. Ich befürchte, das ist was, was sich viel zu viele Menschen viel zu oft denken und dass lösungsorientierte Parteien gewählt werden. Wir haben jetzt ganz viel von Messerstechern gehört, davon, dass man in Wien nicht mehr Auto fahren darf und das ganze übliche Terrain. Aber ich würde mich halt wirklich freuen, wenn Parteien gewählt werden würden, die Lösungsansätze bringen.
Sie sind ein bisschen breiter, aber da muss
und
ich auch dazu sagen, so wie ich es bei
vor messerstechenden Afghanen und bösen Bäumen
warne. Veronika Bornmehner ist zwar keine Kandidatin bei dieser Landtagswahl, aber sie ist eine Sympathisantin der SPÖ, muss ich in dem
und
Fall
ich will vor allem nicht, ich würde nicht in einem Land leben wollen, in dem die ÖVP, die FPÖ regiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber jetzt geht es einmal um
das
die Stadt und die Wahrscheinlichkeit, dass die FPÖ hier regiert, ist
verschwindend gering.
Der Vorteil ist, wenn wir regieren, dann brauchst du nicht ins Waldviertel ziehen, weil dann kann man die Kinder in Wien auch sicher, kann man die Wien, in Wien
ich
Kinder
bin
auch sicher.
Sicher erziehen, aber die machst du ja auch nicht.
So, meine Wahlprognose ist 37% SPÖ. Danach kommt die FPÖ mit deutlich über den kolportierten 21-22. Möchte mich da jetzt nicht festlegen, aber ich sage deutlich über 21-22. Mhm. Dann kommen die Grünen, ich habe schon gesagt, mit 14 bis 15 sogar.
Sogar bis 15?
Ja, okay. ich gebe der ÖVP gerade mal die Zweistelligkeit, kann aber auch darunter fallen. Die Neos eindeutig einstellig. Also ich würde bei so 7 bis 8 wie beim letzten Mal, die werden sie nicht großartig verbessern. Mhm. Und alle anderen Spaßparteien wie Kommunisten kommen nicht rein.
Gut, danke Leo Lugner, danke Veronika Bornmehner. Ich schließe mich einem einzigen Appell an und das ist, gehen Sie wählen. Egal wen Sie wählen, aber wählen Sie, weil es ist, sonst lassen Sie andere entscheiden und ärgern sich vielleicht am Wahlsonntag. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.